Yannick, du hast mir doch den Auftrag gegeben.
Ja, das wusste ich nicht.
Können wir was von einfrieren?
Genau, beim nächsten Mal auftauchen.
So ein Rohling.
Wenn wir das jetzt alles essen, dann...
Wir sind ja nicht bei den Wollnies hier mit 7 Kindern. Ist ja.
Sag mal.
Was hast du denn gegen 7 Kinder?
Jetzt bringt der Veggie hier was mit. Von dir kommt ja nichts mehr wochenlang.
Onkel Veggie.
Doch, Yannick hat doch letzte Woche?
Nee. Nee, da hat er nicht.
Nee, ich hab gar nichts gestellt. Die Wohnung, Kaffee, gar nichts.
Ja, das ist ja eine Selbstverständlichkeit.
Ich überlege übrigens, ob ich euch am 22. nochmal in die Wagner-Studios einlade. Zum Jahresabschluss. Obwohl, ich komme auch gerne hier hin.
Also. Und würdest du selbst was backen auch sogar, oder?
Ich versuche hier so Plätzchen zu machen.
Hast du schon mal einen Kuchen gebacken damit?
Genau, die Tabellenplätzchen. Da gibt es eine gute Geschichte. Ich war früher mal, meine Ex-Freundin hat mir damals mal einen Kochkurs geschenkt. Und da waren Freunde von mir dabei. Und da hat meine damalige Freundin denen gesagt, auf die Frage, was sie denn von mir erwarten würden, also das ist eine Katastrophe, der kann doch nicht mal Kartoffeln schälen. Haben die gesagt, das gibt's doch gar nicht, ne? Und nachher stand ich da und sollte wirklich Kartoffeln schälen. Ich dachte, ich krieg so ein bisschen was für die Sinne. Ich musste das alles selber machen. Und dann haben meine Freunde gesagt, das ist ja wirklich eine Katastrophe. Ich habe da rumgehackt bei diesen Kartoffeln. Aber gut, als Vater habe ich dann irgendwann doch gelernt, dass man ja auch mal seinen Kindern mal was kochen muss. Also ein bisschen was kann ich.
Ein Spiegelei kriegst du hin.
Naja, und ein bisschen Nudeln mit verschiedenen Gerichten. Ich wollte mal Frikadellen machen, da war es dann irgendwie nachher eher so Bolognese eher. Ich würde gerne gut kochen können.
Ja.
Zwei Sachen würde ich gerne können. Gut kochen und Fremdsprachen.
Dafür hast du andere Talente. Ja, was denn?
Ja, nee.
Ist so ein super talentierter Mensch.
Ja.
Nicht immer nur schnellere Denken. Ne? Apropos Adventskalenderzeit. Ich sehe hier zwei. Im Hause Schäfer. Habt ihr eigentlich einen Adventskalender?
Hm?
Du hast einen?
Hm, aber.
Nee, ich habe keinen.
Ich auch nicht.
Wir haben auch keinen zu Hause. Nee, es ist.
Ich habe so einen Schoko-Adventskalender, wo jeden Tag so ein Stückchen Schokolade drin ist. Und die hier hängen sind von den Kindern.
Ich habe in der Tat versucht, am Samstag einen zu bekommen beim MSV Duisburg, aber direkt Adventskalender sind aus. Ihr merkt, der Hype ist real.
Kein Adventskalender für Yannick Bakic vom MSV.
Wir waren im Fanshop, beziehungsweise davor, und da wurde gerade ausgeladen und so. Und ich habe gefragt, habt ihr noch Adventskalender? Nee, alle weg.
Okay, wir bitten jetzt im Namen der.
Nein, bloß nicht. Bloß
der Redaktion.
Nein.
Instagram wisst ihr ja schon letzte Woche. Wir möchten, dass alle, die einen Adventskalender haben, den an Yannick Bakic schicken.
Nein.
Oder jeder ein Türchen. Jeder MSV-Fan gibt dir ein Stück Schokolade.
Nein, aber alle Vereine aus der Liga.
Ja, gut.
Nein.
Meinst du, wie gut sich bei ihm über dem Schreibtisch so ein TSV Havel so Adventskalender macht?
Man muss ja auch langsam nicht mehr bitten. Also, dass hier nicht selbstverständlich an Yannick Bakic die Dinge geschickt werden, das ist für mich eine Unverschämtheit.
Grüßen die Schnüdel.
So, jetzt haben wir einen, der einen Adventskalender hat. Der Rest kriegt keinen mehr. Das zeigt mir auch ein Stück weit, man ist nicht mehr Kind.
Wieso? Ich habe doch einen.
Ja, aber im Keller.
Ja gut, es ist ja auch erst der 1. Dezember. Gibt
zeigt ein Stück
Zeit.
Weit die Verrohung der Sitten. Ja.
Da muss ich echt sagen, da wäre ich wieder Kind gerne. Weil damals, das war schön, dann hat man aufgemacht, wann kommt der Weihnachtsmann, den gibt's ja.
Ja, und so ein ganz neues Ding für Kinder ist ja der Weihnachtswichtel. Ich weiß nicht, inwiefern ihr da schon mal mit Berührung hattet, wahrscheinlich noch nicht. Strassi, das wird bei dir dann auch irgendwann kommen.
Ja, okay.
Das ist, ich glaube, es kommt aus Skandinavien. Das ist dann in der Adventszeit so ein kleiner Wichtel, der halt im Haus einzieht. Man macht dann unten irgendwo an der Wand so eine kleine Tür, da wohnt er dann in der Wand. Mhm. Und der Wichtel spielt dann jede Nacht irgendwelche Streiche. Hängt dann Toilettenpapier in die Tür oder keine Ahnung, stellt die Stühle auf den Tisch.
Was für Kekse esst ihr denn hier zur Weihnachtszeit? Weil das hört sich sehr...
Tobi hat gebacken.
Tobi backt immer im Dezember und dann kommen die Wichtel.
Und ja, die Kinder glauben dran.
Das merke ich mir. Was kommt bei euch so immer? Kommt da auch ein Wichtel?
Bei uns kommt kein Wichtel, nein. Wir haben auch keinen Weihnachtsbaum. Doch, wir hatten mal so einen kleinen, aber es ist, nee.
Also kann man sagen, ihr seid die Familie Grinch.
Nein, das auch nicht. Ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt, auf zwei Weihnachtsmärkten war ich. War schön. Schöne Atmosphäre.
Also ihr habt keinen Weihnachtsbaum
bei uns? Reibekuchen. Nein, wir feiern ja auch nicht bei uns. Also deswegen.
Ja, aber so einen Weihnachtsbaum kann man ja auch schon manchmal ein bisschen früher aufstellen, damit so ein bisschen diese Atmosphäre einzieht.
Ja, wir haben ja auch nicht so eine große Wohnung. Da nimmt so ein Baum auch Platz weg. Ja,
aber dann kann man sagen... Könnt ihr bitte Yannick Bakic
schicken und direkt auch zum Aufbauen vorbeibringen?
Okay, gut. Es wird offensichtlich nicht die besinnlichste, aber die beste Folge aller Zeiten.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten zu Folge 93 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Heute live aus den Efferen-Studios im Westen von Köln. Wir sind alle vier am Tisch. Vorne rechts sitzt einer, der ist wieder Weihnachtsmann, denn er ist einfach überall. Unser Thomas Wagner.
Schönen guten Morgen.
Der nächste ist nicht unser Erzengel Gabriel, sondern unser Terzengel Christian Straßburger. Servus. Und wenn 4:3 eine Krippe wäre, dann hatten wir ja gerade Ochs und Esel. Und der nächste hier ist in diesem Stall unser bestes Pferd.
Ach, das ist
Yannick
ja,
Barkic.
Das ist ja.
Ich dachte, das Jesuskind.
Ja, danke, danke, Tobi. Schönen guten Morgen.
Hinter uns liegt ein ereignisreiches Wochenende. Wir wollen über vieles sprechen, haben nachher auch wieder einen Gast. Gibt es sonst noch was, was ihr vorab einbringen möchtet, bevor wir tatsächlich auch über Fußball reden?
War was beim HSV, Biggi. Oh,
geil, einfach gestern. 12 Stunden im Zug. Einfach Fanerlebnis, Stellingen angekommen, dann gehst du runter, gehst rechts in die Unabsteigbar, da gab es Bierchen und Mexikaner, dann schön läufst du die 1,5 Kilometer zum Stadion, du weißt ja, es ja, wir waren ja da gegen Köln.
Tour schon gemacht, ja.
Ja, ja, genau. Dann rein schönes Wetter, strahlende Sonne im Volkspark, es war einfach, und Piet Reimers habe ich gesehen beim Einlass hinter mir und dann Reihe 4 und dieses Spiel mit diesem Ende, Das war einfach geil, muss man ehrlich sagen.
Den haben wir doch auch beim Pokalfinale getroffen, ne? In Berlin, ja, in Potsdam, beim U19-Pokalfinale.
Den muss man übrigens mal loben, der hat ja mit dem SC Paderborn jetzt auch eine riesen Saison bislang gespielt. Ne?
Absolut. Und dieser letzte Moment da, ne? Freistoß für den VfB, dieser Trick von Stiller mit Undav und dann dieser Lauf von Baldé, Mittelstädt, der den eigentlich noch über den Haufen grätschen will. Und dann macht er eigentlich den Raum zu wenig und dann Vieira, und also wie dieses Stadion abgegangen ist.
Schön, dass wir einen Drittliga-Podcast mit dem HSV eröffnen.
Ja gut,
das ist ja
vor ein paar Jahren wäre das mal realistisch gewesen.
Hey, hallo.
Ja, muss man das schon sagen? Das
ist, ja. Nee, aber was man trotzdem sagen muss, dann sind wir da, wie viele HSV-Fans da gestern im Zug nach Köln zurücksaßen. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie viele dann so in Münster aussteigen und in Essen und mit bis Köln fahren. Mhm. Wahnsinn.
Der HSV hat die meisten Fans weltweit.
Gladbach hat auch schon weltweit viele.
Aber was wirklich erstaunlich war, Sky hat ja damals die Zahlen, du warst dabei, rausgegeben, wer die meisten Zuschauer in der zweiten Liga hatte. Und obwohl Schalke, Werder und der FC auch in der Zeit gespielt haben, hatte 7 Jahre der HSV immer die meisten Fernsehzuschauer. Also da darf ich sagen, das ist ein großer Club.
Ist ja auch eine Millionenstadt, ne?
Naja gut, aber die gucken ja nicht alle da aus der Millionenstadt.
Und es gibt ja auch noch ganz Deutschland. St. Pauli.
Das ist ein Stadtteilclub.
Genau. Ich habe das ja auch nur gesagt, weil da spürt man ja noch die Euphorie für den Fußball. Ich habe ja die Konferenz gemacht am Samstag und da stand ja dann Thomas Wagner bei diesem wunderbaren Spiel in der Duisburger Arena. Und dann habe ich gesagt, ne, ich glaube 1300. Spiel als Reporter, Champions League Finale, WM Finale, was weiß ich nicht alles. Aber dann steht er da, Duisburg gegen Aachen, und du weißt ganz genau, darüber freut er sich genauso wie auf dem WM-Finale, und damit wollte ich ja nur die Brücke schlagen zum Fußball, zur dritten Liga, wie geil das alles ist.
Und du hast Schalte gesagt, mir ist aufgefallen bei der Schalte nach Saarbrücken, Tobi hatte eine schöne Jacke an, hast du eine neue Jacke?
Ja.
So eine graue, ja, ist mir direkt aufgefallen.
Wirklich?
Die sah wirklich,
wie er strahlt,
die sah,
ne?
Sah direkt so irgendwie so seriös aus, richtig.
Das freut mich, dass dir als erstes meine Jacke aufgefallen ist bei der Schalte.
Ja, da hing noch das Preisschild dran.
Ich höre da ja nicht zu.
Aber Stasi hat ja auch gesagt, dass du so das Strahlen im Gesicht hattest.
Über Dolce und Gabbana geborgt.
Und damit willst du nach Saarbrücken rüberkommen, ne? Zum FCS. Oder?
Einmal das, und ich wollte noch sagen, was mir so aufgefallen ist an diesem Spieltag ist, dass also es sind 4 Spiele gewesen, die nach Rückstand gedreht wurden. Und damit würde ich gerne in dieser Folge die Überschrift geben, wir sind in der Mentalitätsliga.
Und wir sind in der torreichen Liga. Also wie viele Tore sind denn bitte
ja,
schön
geil,
gefallen?
Ne? Ohne
unfassbar.
Ende.
Also es war schon am Ende der Konferenz im Schnitt 4. Dann sind ja wirklich noch beim Abendspiel, wie viel sind dazugekommen? 5, ne?
5,
und dann am Sonntag sind noch
3, 8, 9,
11 oder was, ne? Sind noch dazugekommen?
Ja, müssen wir einmal gucken.
Könnten wir
das der torreichste Spieltag
ist. Ja, ich glaube im Schnitt 4 Tore oder was sind gefallen pro Partie. Das ist schon überragend.
Und es ist ja auch nicht immer nur, dass ein Stadion voll ist, ne? Weil es war ja wirklich am Samstagnachmittag schon vorm Anpfiff. Das war ja so laut in Duisburg. Also das war einfach... geil.
Bundesliga-Atmosphäre, 28.000. Aber jetzt sind wir schon wieder gesprungen.
Wir springen hier wie Wie ein Frosch. Aber wir können ja über den FCS sprechen, oder?
Ja. Top-Meldung. Denn dazu erwarten wir ja gleich einen Gast. Ich wollte eben sagen, was der Hamburger SV für Norddeutschland ist, ist der erste FC Saarbrücken natürlich für das Saarland. Aber die Krise ist immer noch da. Es sind jetzt 9 Spiele ohne Sieg beim FCS. Das erste Spiel nach der Freistellung oder Entlassung von Alois Schwarz ging verloren am Wochenende zu Hause gegen Rot-Weiß Essen mit 2:3. Obwohl das ein Spiel war, das auch genauso gut hätte andersrum ausgehen können. Das hat auch RWE-Coach Uwe Koschinat gesagt. Das war dann tatsächlich sehr, sehr bitter für den FCS, weil sie sich in der Leistung sehr gesteigert haben, ein ganz anderes Gesicht gezeigt haben, 2-mal geführt haben. Sie haben den Matchball auch beim Stand von 2:2, wo sie dann das Spiel ziehen können. Und dann am Ende ist es dann aber wieder so ein typisches Ding. Wenn du unten stehst, dann verlierst du eben das Spiel und die anderen, die stehen oben und haben dann eben...
Du sagst aber eins mit unten stehen. Das ist nämlich, glaube ich, das Wichtigste, was jetzt in die Köpfe muss. Also ich sage jetzt ganz klar... Du kannst den Aufstieg abhaken. 10 Punkte hinter Platz 3. Und das ist ja nicht nur auf eine Mannschaft. Du hast ja ganz viele dazwischen. Du hast nur noch 3 Punkte vom Abstiegsplatz. Du spielst jetzt vom Winter noch Mannheim, Hoffenheim, Rostock. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft für Abstiegskampf ausgelegt ist. Und das Allerwichtigste ist, dass sich darüber jetzt jeder bewusst ist und nicht noch irgendwie träumt von irgendeiner Serie. Mit diesem Spiel am Samstag hast du mit oben nichts mehr zu tun und du musst dringend aufpassen, dass du nicht ganz unten reinrutschst.
Dann wollen wir doch jetzt mal die Runde erweitern, wo wir schon über Saarbrücken sprechen, und zwar mit einem, der am Samstag oder ja die ganze Saison hautnah mit dabei ist. Er ist ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft vom FCS. Es ist der Torwart Philipp Menzel, ist uns zugeschaltet. Hallo Philipp.
Moin moin.
Philipp, und erstmal natürlich das Allerwichtigste. Herzlichen Glückwunsch, Gratulation, denn Philipp Menzel ist frisch gebackener Papa.
Oh,
und
Dankeschön.
Wahnsinn, Gratulation.
Und trägt deswegen diese Augenringe, aber das macht man gerne, ne?
Kann gut sein, ja. Nee, die ersten Nächte waren ein bisschen ungewohnt, sagen wir es so, aber die Kleine macht das gut, die Mama macht das gut, also kann mich nicht beschweren.
Also man kann sagen, die dritte Liga ist die fruchtbarste Liga der Welt, oder? Also, was wir hier an Vätern mittlerweile haben in Liga 3, ist unfassbar.
Ja. Das Philipp, stimmt, ja.
Um dann auch mal den Bogen schon hinzubekommen, und es hilft einem auch ein bisschen dann in so einer sportlichen Situation wie jetzt, dass man das leichter verdrängen kann, was man gerade im Job erlebt, ne? Dann
ja, das auf jeden Fall. Auch, wie gesagt, es nimmt einen trotzdem sehr mit irgendwie, aber es hilft schon, dass man dann nicht die ganze Zeit dran denkt, sondern so ein bisschen mit mehr Abstand mal drauf schauen kann, aber scheiße gerade irgendwie zur Zeit. Ich glaube, wenn man 9 Spiele nicht gewinnt, aber umso schöner, dass meine kleine Tochter da ist und ich da so ein bisschen Ablenkung habe. Aber wenn man dann zum Training fährt, dann geht das aber auch ganz schnell wieder in Richtung Frust.
Du klingst natürlich auch noch total niedergeschlagen, aber war es nicht dennoch auch irgendwie ein kleiner Fortschritt für euch, weil die Leistung gegen Essen, die war ja schon auch sehr viel präsenter, zweikampfstärker, ihr habt ein ganz anderes Gesicht quasi gezeigt und die Niederlage war total bitter. Selbst der Gästetrainer hat ja gesagt, das Spiel kann ja genauso gut andersrum ausgehen. Ist das was ihr da rauszieht?
Ja, definitiv. Ich glaube, das kann man auch unseren Fans zugute halten. Ich glaube, die honorieren das dann schon, wenn eine Leistung gepasst hat. Da war kein einziger Pfiff dabei am Samstag. Das war schon wirklich, wirklich schön. Da merkt man auch, dass sie echt ein gutes Gefühl haben, ob die Mannschaft alles gibt oder nicht, beziehungsweise ob's so aussieht, ob wir alles geben oder nicht. Man kann schon einiges Positives mitnehmen, das ist ganz klar, aber ich meine, es überwiegt dann trotzdem irgendwie so der Frust, dass halt so ein paar Prozente irgendwie so ein bisschen fehlen, beziehungsweise wir halt wahrscheinlich dann nochmal den Schritt mehr machen müssen, damit wir so ein Spiel wieder zu unseren Gunsten entscheiden und so ein bisschen auf unsere Seite kippen. Aber in erster Linie wirklich frustriert, ein bisschen alle sehr, sehr niedergeschlagen in der Kabine gewesen, auch gestern beim Auslaufen dann ein bisschen Frust noch da gewesen, klar. Aber ich glaube, wenn wir die richtigen Schlüsse draus ziehen, wenn wir da genauso weitermachen, wenn wir da keinen Meter weniger laufen, keinen Meter weniger sprinten, dann ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.
Aber Philipp, wenn ich da mal einhaken darf, ganz kurz. Ich habe das Spiel in Aachen zum Beispiel gesehen. Und da muss man auch sagen, da ist halt auch sehr viel gegen euch gelaufen. Ihr kriegt einen glasklaren Elfmeter nicht. Ihr spielt da Chancen um Chancen rein. Eigentlich war das absurd, dass das Spiel in der Halbzeit für die Alemannia steht. Hinten raus bricht es dann vielleicht auch mal ein bisschen ab. Ich habe irgendwie gerade Probleme zu ergründen, woran das eigentlich liegt. Klar, es gibt Stimmen, die sagen, es hat vielleicht zwischen dem Trainer und der Mannschaft nicht so ganz gepasst. Auf der anderen Seite war die in den letzten Jahren immer eine Mannschaft, wo sich die Führungsspieler auch selbst dann irgendwann aus dem Sumpf rausgezogen haben. Natürlich war das gegen Essen okay, aber ich fand auch, es war vorher nicht desolat in München, es war nicht desolat in Aachen. Wo siehst denn du eigentlich das Problem gerade im Moment?
Die Frage haben wir uns auch wirklich oft gestellt schon die letzten Tage, die letzten Wochen, weil klar waren auch bodenlose Leistungen dabei. Das kann man nicht gerade zu Hause gegen Havelse oder gegen Ferl. Es war nicht vieles so schlecht, so schlecht, wie es dargestellt wurde. Aber ich glaube, wenn du in so einer Negativspirale bist, dann ist es halt auch schwer, dann läuft halt alles gegen dich. Und das macht halt auch so ein bisschen diese Liga aus. Das hat man letztes Jahr ein Extrembeispiel an Sandhausen gesehen, dass es da ganz, ganz schwer ist, rauszukommen aus so einem Negativstudio, wenn wirklich alles gegen dich läuft. Ich kann mich noch ans Spiel in Sandhausen erinnern. Da haben wir nach dem Spiel gesagt, gut, wenn die so weiterspielen, dann steigen die auf gar keinen Fall ab, dann gewinnen die nächsten 8 Spiele hintereinander, weil die gut gespielt haben. Aber wir haben dieses Spiel dort auch irgendwie 4-3 gewonnen. Und so ähnlich, nicht ganz so extrem, haben wir es jetzt gegen Essen gehabt. Aber die Spiele davor, wie du richtig sagst, hätte Fahrradkette oder wie man so schön sagt. Das ist halt der Fußball. Man kann das halt nicht erklären. Wenn wir alles erklären könnten, dann würden wir nicht hier sitzen und drüber reden. Da kommt vieles zusammen, dann kommen Schiedsrichterentscheidungen, wo ich auch sage, das sind klar, war das ein oder andere jetzt klar, aber auf in der Kürze der Zeit, es ist so schwer für die Schiris, das zu erkennen, und dann brauchst du halt so dieses Quäntchen Glück, und das müssen wir uns jetzt ganz einfach wieder erarbeiten. Das geht halt mit solchen Leistungen wie gegen Essen, wo es, finde ich, nochmal deutlich besser war als die Spiele davor, die auch in Ordnung waren, mit Aachen oder auch 60 München. Und wir müssen einfach zusehen, dass wir nicht so leicht die Gegentore kriegen, dass wir da ein bisschen, gerade in der Boxverteidigung, sondern viel, viel enger am Mann sind. Dass wir, gut, das dritte Tor darf halt auch nicht für einen Konter laufen. Da stellen wir uns halt schon ein bisschen doof an. Aber ich glaube, wenn wir weiter so hart arbeiten, wie wir das jetzt die letzte Woche im Training gemacht haben, dann habe ich da keine Zweifel, dass wir da schnellstmöglich rauskommen.
Die Fans und auch Journalisten oder Beobachter des Vereins waren sich ja relativ schnell einig, dass man spürt, dass es so eine fehlende gute Beziehung gibt zwischen Mannschaft und Trainer Alois Schwarz, den es ja dann auch getroffen hat, der gehen musste. Jürgen Luginger hat jetzt interimsweise übernommen. Das sind ja dann immer so Beobachtungen, das sind ja dann immer so Mühs, die dann so auffallen, weil man den FCS schon lange beobachtet. Veggie hat es gerade gesagt, eine Mannschaft, die sich oft selber reguliert hat. Jetzt wurden da auch einige Köpfe, sage ich mal, ein bisschen kürzer gemacht von Alois Schwarz. Wie war es denn wirklich, dieses Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft? War das etwas, was darauf eingezahlt hat, dass am Ende dann die Ergebnisse auch nicht kamen? Oder ist das nur so eine Geschichte, die man vielleicht so ein bisschen sich zusammenspinnt?
Sehr schwere Frage. Ich würde es mal so beschreiben. Also wir sind auf jeden Fall gut miteinander ausgekommen, würde ich jetzt mal von mir aus sagen. Ich glaube auch, dass das der Großteil der Mannschaft so sieht. Wir waren dann halt nur irgendwann in so einer Phase, wo man vielleicht sich gegenseitig irgendwie nicht mehr so erreicht hat. Ich glaube, das ist normal, das ist bei jedem Trainer irgendwann so. Irgendwann kommt man nicht mehr an die Mannschaft ran, aus 1000 Gründen. Klar, dieses Störfeuer drumherum, das war natürlich auch nicht hilfreich. Und wenn du dann irgendwo an so einem Punkt bist, wo du vielleicht wirklich einfach ganz einfach nicht mehr so frei im Kopf bist, wenn du einfach so ein bisschen festgefahren bist miteinander, dann wird es halt ganz schwer, da wieder rauszukommen, und das muss man dann halt aufbrechen, sage ich mal. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass da irgendwie dass das so ein Riesenthema war, in der Mannschaft auch nicht. Klar, es ist nicht so schön, wenn man so einzelne Namen liest in der Presse. Ob das dann auch immer so gesagt wurde, das weiß man halt auch immer nicht. Und wenn das dann halt aber immer so über den Köpfen schwebt, das ist natürlich auch ja überhaupt nicht hilfreich. Aber ich glaube, dass das jetzt nicht der Hauptgrund war, dass das jetzt nicht funktioniert hat. Ich glaube, wir waren einfach, es hat einfach nicht gepasst mehr. Es hat einfach so, ja, wie gesagt, man war einfach festgefahren, man war einfach zu verkopft wahrscheinlich. Deswegen, jeder wollte irgendwie so das Beste draus machen. Und dann haben wir halt, der eine macht das, weil zu seinem, ne, weil er es halt gut meint, dann macht der andere aber das. Und wir haben es halt irgendwie nicht richtig auf den Platz gekriegt und nicht zusammen auf den Platz gekriegt. Und dann kommt halt auch nur sowas dazu wie ja, die Elfmeter-Geschichte in Aachen oder auch in Ingolstadt. Ja, deswegen. So könnte man das, glaube ich, so ein bisschen beschreiben, zusammenfassen.
Also ist das dann vielleicht auch so als Spieler, ich meine, ich kann das ja nicht beurteilen, wie so eine Befreiung, wenn dann da was Neues ist, ist es dann auch egal, wer davor steht, Hauptsache es ist ein anderer?
Gut, Befreiung ist ein krasses Wort. Ich würde sagen, das ist immer, man muss immer noch beachten, da ist immer noch ein Mensch dahinter. Ne? Also es ist immer noch, gibt einmal den Trainer Alois Schwarz und einmal den Menschen Alois Schwarz. Und ich glaube, dass wir schon alle ein bisschen traurig waren. Ich glaube, das ist auch ganz klar, wenn man dann irgendwie einen Trainer zusammenarbeitet und es dann nicht zusammen schafft, das ist halt immer doof. Das habe ich in meiner Karriere auch schon oft gehabt, dass man sich irgendwie vom Trainer verabschieden muss während der Saison. Aber ich glaube einfach, dass, ja, wie gesagt, wir einfach jetzt nach vorne schauen müssen und einfach weitermachen müssen. Und ja, frischer Wind ist immer in der ersten Phase gut. Und ich glaube, dass wir diesen frischen Wind jetzt ganz gut mitnehmen können für die nächsten Spiele bis zur Winterpause.
Das finde ich ganz gut, dass du das mit Alois Schwarz nochmal sagst, denn niemand sabotiert ja absichtlich den Erfolg in einer Profifußballmannschaft. Und er musste natürlich im Nachgang da auch tatsächlich einiges aushalten, als dann die Freistellung dann bekannt wurde. Da hat ja gefühlt ganz Saarbrücken irgendwie gejubelt und das ist natürlich dann so im Nachgang auch nicht so schön. Das, aber gut, das gehört zum Business ein Stück weit ja auch dazu. Jetzt habt ihr Jürgen Luginger an eurer Seite, erstmal nur bis zur Winterpause. Könntet ihr euch als Mannschaft denn vorstellen, dass er das bis zum Ende macht oder ist es jetzt auch noch zu früh, das zu sagen?
Ja, denke ich noch ein bisschen zu früh. Ich habe jetzt auch nur zwei Einheiten mitgemacht die Woche. Deswegen kann ich noch nicht ganz so viel dazu sagen. Aber ich glaube schon, dass wir, hat man ja auch am Samstag gesehen, dass das ein Schritt in die richtige Richtung war. Und wenn das so weiterläuft, warum nicht? Wenn er sich das vorstellen kann, wenn der Verein sich das vorstellen kann, glaube ich, sind wir als Mannschaft, wären wir da nicht abgeneigt von. Aber letztendlich haben wir das nicht zu entscheiden. Vielleicht haben wir das ein bisschen mitzuentscheiden, wie wir spielen. Wenn wir die Spiele gewinnen, glaube ich, dann fällt die Entscheidung ein bisschen leichter. Aber ja, wie da genau die Konstellation ist, das kann ich jetzt ein bisschen schwer abschätzen noch.
Strassi muss niesen.
Tut leid.
Also ich habe den ersten FC Saarbrücken in den letzten Jahren immer als sehr, sehr homogene Einheit kennengelernt, als Truppe, die unabhängig von jedem Trainer eigentlich immer sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie das in dieser Saison noch ist, aber ich stelle es mir eigentlich immer noch so vor, dass es da die Ankerspieler gibt. Und meine Frage wäre jetzt, habt ihr euch mal in der letzten Woche gezielt auch zusammengesetzt und habt euch mal in die Augen geschaut und gesagt, so, okay, was ist jetzt eigentlich unser Ziel für die Saison noch? Weil wenn man auf die Tabelle blickt, muss man ja schon wirklich Angst haben und wir sprechen hier über Abstiegskampf, aber eigentlich ist die Mannschaft ja zusammengestellt worden, um in die zweite Liga aufzusteigen. Was habt ihr euch jetzt so untereinander gesagt, in die Augen geschaut und wo soll es jetzt hingehen?
Ja gut, wir haben nicht nur letzte Woche miteinander gesprochen, untereinander, es war nach jedem Spiel, haben wir da wirklich ja eigentlich Klartext geredet, sehr, sehr konstruktiv, aber klar, wenn man sich die Situation jetzt anschaut, kann man im Moment nicht sagen, ey, wir wollen, unser Ziel ist es, bis Winter noch, keine Ahnung, Fünfter, Sechster zu werden, sondern wir müssen jetzt zusehen, dass wir schnellstmöglich wieder Punkte holen, schnellstmöglich da rauskommen. Klar, dann kann es auch mal schnell wieder Richtung oben gehen in der Liga, aber ich glaube, das ist erstmal aus unseren Köpfen raus und jetzt ist einfach nur noch Vollgas schauen, dass wir die Punkte holen, schauen, dass wir da unten rauskommen und dann alles andere sehen wir dann weiter.
Ich hätte noch eine Frage, die mich interessiert, so seit 2-3 Wochen. Ich habe eigentlich gedacht, ich hatte eigentlich eine gute Chance gesehen, dass ihr mit Schwarz zusammen aufsteigt. Er hat ja auch dann irgendwann gesagt, naja, diese ganze Unruhe rund um den Verein, die lässt eine Kabine ja auch nicht ganz unberührt. Und ich habe dann so gedacht, naja, im September, Oktober weiß ich jetzt nicht, ob Spieler da jetzt schon Angst haben, wenn wir jetzt im März oder April wären und keiner weiß, wie es mit der Struktur weitergeht, dann könnte ich das verstehen. Ist das ein Thema in der Kabine? Und nochmal auf das, was Yannick gesagt hat, und ich habe das schon gesagt, bevor du eben dazu kamst, ich habe ein bisschen Angst um den FCS, weil das Programm bis zum Winter ist anspruchsvoll. Ihr habt eine Mannschaft, die meiner Meinung nach, ich habe euch getippt als Aufsteiger, aber kann diese Mannschaft Abstiegskampf? Also zwei Fragen, Kabine und können die Abstiegskampf?
Ich glaube, zweite Frage ganz einfach mit Ja zu beantworten. Ich glaube, dass die Jungs, dass wir alle verstanden haben, worum es jetzt geht. Ich glaube, das hat man auch Samstag gesehen, deswegen ganz klar Ja. Und ob uns das, ja, so ein klar, dieses Störfeuer drumherum, das kriegt man mit, aber das war nie Thema in der Kabine. Also gerade so das mit der Umstrukturierung im Verein, neue Vereinstrukturen. Klar, ich meine, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, haben einige keinen Vertrag mehr ab nächsten Sommer. Deswegen wüsste ich auch nicht, warum man das so mitnimmt, dass einen das irgendwie belasten sollte. Klar macht man sich so ein bisschen Gedanken. Ich glaube, so die Spieler, ich gehöre auch dazu, ich habe mich da schon mit beschäftigt, aber eher im positiven Sinne, dass da was passiert, dass was passieren muss. Ich glaube, das war ja allen klar. Und ich glaube nicht, dass der Verein irgendwie vor irgendwelchen Lizenzproblemen stehen wird, weil ich glaube, da hängt zu viel Leidenschaft und zu viel Herz dran, dass dieser Verein irgendwo nochmal irgendwie Lizenzprobleme haben kann. Deswegen, wie gesagt, in der Kabine war es eher ruhig. Ich habe es auch vor, ich glaube, zwei Wochen in der Länderspielpause im Interview gesagt, wenn man mal so ein bisschen Mäuschen spielen würde in unserer Kabine, dann würde man auch echt sehen, dass die Mannschaft komplett intakt ist und dass so dieses Störfeuer von außen überhaupt nicht in die Kabine getragen wird.
Aber wenn es dann mal so Momente gibt wie Vertragssituationen oder allgemein, dass der Mannschaftsrat vielleicht mal irgendwie Gespräche sucht, wer ist denn euer Ansprechpartner? Also Jürgen Luginger, Sportdirektor, jetzt Interimstrainer. Was ist noch das, was Rüdiger Ziel als Input gibt? Oder geht ihr sogar gleich zum Präsidenten? Also gibt es da so eine für euch intern so eine Struktur? Weil von außen ist man sich da ja nicht immer so ganz sicher.
Gerade von außen hat man viel gehört, jetzt will ja gar keiner mehr was machen, weil die sind ja eh nicht mehr lange da. Das hast du ja schon von überall gehört. Aber klar, ich meine, in erster Linie ist der Weg erstmal zum Trainer mit dem Mannschaftsrat, ganz klar. Dann kommt der Jürgen und dann kommt natürlich unser Präsident. Also ich glaube, das ist so die Abfolge, weil du hast einen Trainer, du hast einen Sportdirektor und ich glaube, alles, was dann kommt, fällt eigentlich so eher so in den Präsidenten, weil er schon viel zu sagen hat, zu Recht natürlich auch, weil er halt der Präsident ist und in dieser Vereinsstruktur viel zu sagen hat. Deswegen war der Weg eigentlich schon immer relativ klar. Klar, wenn das von außen betrachtet, viel reininterpretiert wird, aber wie nochmal gesagt, in erster Linie gehen wir als Mannschaft zum Trainer und sucht da das Gespräch und dann.
Aber es gab doch dieses Gespräch mit dem Präsidenten über den Trainer.
Es ging über die Situation. Es ging über die Situation, woran es hängt. Wir konnten uns da ein bisschen mit ihm austauschen. Dann haben wir, waren wir recht schnell auf einen Nenner und haben gesagt, wir müssen halt einfach jetzt mal wieder ein Spiel gewinnen. Wir müssen einfach das Ruder rumreißen. Wir müssen jetzt einfach wieder Vollgas mehr investieren, damit wir ein Spiel gewinnen. Und dann war das eigentlich auch ganz schnell abgehakt, das Thema.
Und nochmal für mein Verständnis, also ein Weg zu Rüdiger Ziel gibt es dann nicht mehr?
Nö, also ich glaube, der ist ja auch nicht mehr im sportlichen Bereich so tätig, dass wir zu ihm gehen könnten, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich weiß nicht genau, wie da jetzt die Struktur ist, aber wie gesagt, es war nur immer nur Trainer Jürgen Luginger und dann Präsident der Weg.
Oder zu Manuel Zeitz. Der hat ja auch, hat ja auch was zu sagen.
Manuel hält sich da immer gut raus, muss man sagen.
Aber ist schon eine wichtige Stütze. Ne? Hat jetzt auch wieder gespielt am Wochenende.
Ja, definitiv. Definitiv. Also ich, Manu ist eine Legende. Ich meine, im Verein, das merkt man bei jedem Spiel, das merkt man überall. Manu ist echt, Manu ist ein guter Typ dafür. Manu macht das ganz, ganz ruhig. Wenn man Fragen hat, kann man immer zu ihm kommen. Und wenn er dann wieder spielen darf, wenn er gebraucht wird, dann ist er auch wieder da. Deswegen.
Wahnsinn. So ein Manu haben wir auch. Manuel Fischer. Und der will natürlich, dass wir zum Abschluss dieses Interviews über den Sonntag sprechen.
Natürlich,
das
Ausblick Südwestderby.
Waldhof gegen den FCS, sowieso immer schon wichtig. Jetzt irgendwie aus Sicht des FCS natürlich mit Blick auf die Tabelle noch ein bisschen wichtiger. Man kann natürlich auch eine Stimmung dann in eine positive oder eben halt auch in eine negative
Richtung lenken. Ich sehe schon so ein Stimmungsbarometer.
Es ist ein Stimmungsbarometer. Wir freuen uns alle auf dieses Spiel. Warum wird das auch für dich so besonders?
Jo, ich glaube, Derby ist immer ganz geil. Letztes Jahr in Mannheim, weiß ich noch, das war, ich glaube, unser erster Sieg in der Saison, wenn ich mich nicht täusche. Das war so ein kleiner Brustlöser und wäre natürlich schön, wenn das Sonntag wieder so ist, dass wir da wieder zurück in die Erfolgsspur kommen. Ich glaube, viele Blau-Schwarze kommen mit von unserer Seite. Die machen den Auswärtsblock wieder voll und geile Stimmung. Derby, wird es ein bisschen zur Sache gehen, denke ich mal. Ich glaube, da freue ich, also ich mich sehr besonders auf solche Spiele, weil ich das mag, wenn das so ein bisschen Reibereien gibt, aber wird ein geiles Spiel, glaube ich.
Bei Magenta Sport, 13 Uhr legen wir schon los, ne?
Genau.
Halbe Stunde Vorlauf.
Wir haben uns gedacht, bei so einem großen Spiel, da gönnen wir uns mal einen etwas längeren Vorlauf.
Genau.
Damit die Leute noch mehr Informationen von uns bekommen.
Wir werden live eine Leona grillen. Ja, ich muss, wenn einer vom FCS da ist, muss einmal das Wort Leona fallen. Isst du auch Leona oder ist das für dich nichts?
Nee, ich esse tatsächlich kein Fleisch. Deswegen bin ich hier kulinarisch nicht so gut aufgehoben.
Okay, eins sage ich, vegetarische Leona verbiete ich hier einfach.
Naja, das kommt nicht ins Haus, keine Sorge.
Okay. Philipp, dann drücken wir euch die Daumen für eine erfolgreiche restliche Saison. Jetzt erstmal für das Derby gegen Mannheim und natürlich auch alles Gute für dich und deine kleine, frische, neue Familie.
Dankeschön.
Danke, dass du da warst.
Liebe Mach's Grüße gut. Ins Saarland.
Tschüss.
Danke dir.
Ciao.
Tschüss.
Den haben wir gut bearbeitet, oder? Würde ich sagen. Also sind viele gute Informationen rausgekommen.
Ja,
er macht das super souverän.
Ich fand es total interessant, dass dass der Weg nicht über Ziel geht. Dass der da komplett ausgeklammert ist aus der ganzen Nummer, weil ich schon glaube, dass der ja ein Stück weit.
Also in Saarbrücken ist der Weg nicht das Ziel.
Ja, aber ich finde, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass man auch nicht, ja, wie soll ich sagen, immer zu viel interpretiert. Man, man sucht ja immer was. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wir sind ja auch alle so, dass wir dann sagen, ja, vielleicht funktioniert das nicht. Also ich hatte jetzt noch nicht mal versteckt den Eindruck, dass er uns sagen will, die Mannschaft konnte gar nicht mit dem Trainer, gut, dass der weg ist. Also den Eindruck hat er mir jetzt einfach nicht gemacht.
Nein.
So, aber das haben wir ja auch mal gemutmaßt. Auf der anderen Seite muss man sagen, Rüdiger Ziel war lange ein Trainer, der durchaus seine Erfolge hatte. Er hat aber den großen Sprung nicht geschafft. Wir haben uns ja gewundert, dass er dann damals im Verein geblieben ist. Aber wenn wir ihn auch wahrgenommen haben, er war ja sportlich auch gar nicht mehr präsent. Also von daher ist das für mich jetzt auch keine große Überraschung, dass du sagst, Ostermann ist der starke Präsident, der Ziel soll Bedingungen eines Profiklubs bauen und Luginger ist der sportliche Verantwortliche. Mhm. Also,
ja gut, in seinem Fall, er hat ja auch unter Ziel in Wolfsburg gespielt, Ziel hat ihn damals geholt, deswegen, das hätte man ja, also gut.
Nein, aber ich will damit nur sagen, die Gemengelage ist irgendwie diffus, man weiß gar nicht, warum spielen die schlecht, da kommt viel zusammen. Aber es ist vielleicht auch nicht immer so einfach, dass man sagt, das ist alles Alois Schwarz schuld oder Rüdiger Ziel ist da noch irgendwie als Lame Duck unterwegs. Ich finde, er hat das ganz gut gezeigt, dass es nicht den einen Grund gibt, sondern dass es so ein Mischmasch ist. Ja.
Wir sind es auf jeden Fall nicht schuld.
Das kann man schon sagen.
Das kann man ausschließen.
Weil wir ja alle FCS-Sympathisanten sind.
Ja. Um das abzurunden, Tobi, du warst ja vor Ort.
Ja.
Hast du so eine Art Befreiung wahrgenommen, so im ganzen Stadion bei den Spielern? Also ich habe schon im Vorfeld so gemerkt, die wollen einfach mehr Identifikation so reinbringen mit Spieler auf der PK, Zeitz wieder in der Startelf. Also irgendwie...
Ja, du hast schon dieses Aufatmen gespürt, was natürlich einerseits eben mit dieser Trainerentscheidung zusammenhing, aber andererseits auch grundsätzlich, glaube ich, dann so eine Aufbruchstimmung erzeugt, egal wer vorher Trainer war und egal wer kommt, ne, das ist ja dann immer bei einem Trainerwechsel, musst du dich wieder ein bisschen neu beweisen und dann war das natürlich auch ein hochinteressantes Spiel, weil mit Uwe Koschinat ja ein ehemaliger Trainer nach Saarbrücken kam und es wurde ein bisschen was geändert in der Startelf, die Formation wurde geändert auf Viererkette, Manuel Zeitz ist dann wieder drin, das ist ja auch nochmal so ein Zeichen für jetzt sind wir wieder der alte FCS und vorne drin Patrick Schmidt auch in der Startelf, hat ja auch ein Tor gemacht und Pick auch und die haben sich gegenseitig die Bälle aufgelegt, also das waren schon so Kleinigkeiten, wo du dachtest, jetzt läuft es wieder in eine gute Richtung und dann musst du natürlich aber mit einrechnen, dass die jetzt auch nicht gegen irgendjemanden gespielt haben, sondern gegen Rot-Weiß Essen. Das ist eine Mannschaft, die durchaus aufsteigen kann.
Zum Abschluss würde ich noch ganz gerne was sagen. Ich finde es ja auch geschickt, wenn du als neuer Trainer kommst, dass du sagst, und das machen ja viele, wir verändern ein paar Sachen, wie auch mit Zeitz. Ich finde Luginger übrigens einen hochkompetenten, total anständigen, guten Typen. Ich mag den total, würde mich auch freuen, wenn das klappt. Die Frage ist natürlich nur, wenn du die nächsten drei Spiele nichts holst, dann wirst du wahrscheinlich im Winter. Und was ich gehört habe, werden halt schon Wörle, Hildmann und Fischer gehandelt.
Urs Fischer.
Nein, nicht Fischer, Fiedler. Der in Stuttgart war. Das sind so die Namen, die so ein bisschen kursieren. Luginger hat aber auch Chancen. Mhm. Ich finde schon, dass man da wirklich aufpassen muss. Er hat dieses Beispiel selber eben genannt, Sandhausen. Und sagt aber dann, aber ich glaube schon, wir wissen alle und wir haben auch zu viel Klasse, um da unten rein. Also das ist so eine Nahtstelle.
Ja, und die wird am Sonntag wird es da in eine Richtung gehen, zumindest für die nächsten Wochen vor Weihnachten.
Aber sie haben eine sehr gute Bilanz gegen Waldhof in den letzten Jahren. Ja.
Aber nur die ganz gut drauf. Weil du Hildmann sagst, ist das denkbar, als Urlautra in Saarbrücken zu arbeiten?
Grundsätzlich bin ich ja jemand, der aus Fansicht sagen würde, boah, das ist schwierig, weil der ist ja auch lauter ein Fan. Auf der anderen Seite, wenn du da gute Arbeit ableistest, ich habe mir auch niemals vorstellen können, dass das mit der Lautern-Fraktion in Waldhof funktioniert. Fans verzeihen da dann auch irgendwann. Die Frage ist, ob er das selber macht.
Der Unterschied bei Antwerpen und Beuth ist aber, dass sie ja nicht Urlautra sind, sondern nur da gespielt haben für eine Zeit lang. Und bei Hildmann ist es ja schon wirklich verwurzelt. Ne?
Klar. Man darf denn Antwerpen wieder? Die Strafe ist so verkürzt worden.
Er dürfte schon wieder.
Ja, aber lass uns mal über Rot-Weiß Essen auch noch dann ein Wort verlieren, über den Gegner des FCS von Samstag, die dieses Spiel dann gezogen haben und unter Beweis gestellt haben, wir sind durchaus eine Spitzenmannschaft. Wenn du so ein Spiel gewinnst, dann gehörst du da oben mit rein, obwohl Uwe Koschinat halt nicht ganz zufrieden war. Sie versuchen ja immer noch so diese Transformation zu finden zu einer ballbesitzorientierten Mannschaft und du hast gemerkt, da werden sie dann teilweise ein bisschen leichtfertig, haben da viele Konter kassiert, aber haben dann eben unfassbar starke Abschlussspieler und der Schlüssel war Ahmet Aslan auf der Bank, schon wieder ein Kapitän oder ein Führungsspieler, also jetzt gibt es glaube ich bei RWE keinen, der mal draußen sitzen musste, aber es hat ihm gut getan, er kam dann rein, hat das Spiel an sich gerissen, hat mit dem Elfmeter den Ausgleich hergestellt und Marvin Obus, der auch reinkam, hat dann auch irgendwie das 3-2 wunderbar vorbereitet durch Bubari, also sie haben halt einen richtig starken Kader, das muss man einfach mal sagen und haben jetzt oben rangeschmeckt und sind nach wie vor wirklich auch ein Favorit auf den Aufstieg, finde ich.
Es war auch zumindest eine Reaktion auf die Heimniederlage, ne, dass die sofort wieder zurückkommen. Insgesamt kann das natürlich auch alles anders ausgehen. Ne? Dann machst du einen Arslan auf die Bank, wo du ja sagst, der war in den letzten Wochen so verkopft. Ne? Kann auch sein, dass er dann sagt, wisst ihr was, auf gut Deutsch gesagt, leck mich. Ne? In dem Fall hat das alles funktioniert, das alles wieder umzubauen. Moustier hat ja auch lange gespielt, dann hat er nicht gespielt.
Wie heißt der eigentlich mit vollem Namen?
Das verrate ich erst.
In den Shownotes.
dann macht er aber das Tor. Dann ist er wieder in der Startelf. Normalerweise sage ich so, an Spieltag 16 musst du ja deine Mannschaft gefunden haben. Ne? Aber klar, was auch richtig ist, er nutzt halt den gesamten Kader. Und wenn es dann funktioniert, dann ist das alles richtig und auch den Sieg eingewechselt und so weiter und so fort. In dem Fall kann man sagen, mit der Art und Weise sind sie natürlich was für den Aufstieg, mit dem Kader sowieso. Nur da muss natürlich oder da sollte eine Konstanz rein. Ne? Also eine Konstanz, die sehe ich aber auch immer möglich. Also RWE ist kein Fragezeichen oder sowas, sondern RWE ist, wenn die so spielen, wenn das so strukturiert ist, ein klarer Aufstiegsfavorit. Nur irgendwie habe ich das Gefühl, es ist noch nicht bei 100%.
Ist ja genau das, was Golz auch letzte Woche gesagt hat. Die sind noch nicht bei 100% und gewinnen trotzdem ihre Spiele. Und ich bin total beeindruckt davon, dass man dieses Spiel in Saarbrücken zieht, weil das war wirklich nicht einfach. Ne? Neuer Trainer beim Gegner, du hast diese Problematik mit einer Niederlage da anzureisen. Ein Führungsspieler wie Arslan, der nicht in Form ist. Also da waren viele Baustellen und man muss wirklich jetzt, ich muss jetzt auch wirklich mal Uwe Koschinat loben, der hat das alles wirklich gut gemanagt. Der hat wirklich Arslan auf die Bank genommen, weil das kann er ja. Der kann ja Führungsspieler, die wirklich wichtig werden im Laufe einer Saison, kann er gut moderieren, kann er gut führen. Er nimmt denen das nicht das Vertrauen, aber er setzt ihn trotzdem auf die Bank, er bringt ihn wieder, er zahlt es zurück. Deswegen, also ich war absolut beeindruckt davon, muss ich schon sagen. Und was wir zum Kader sagen müssen, ist natürlich outstanding, so eine Breite zu haben. Ne?
Also das wollte ich jetzt auch mal gerade sagen. Also
ja, aber du musst es auch
aber
nutzen.
Trotzdem, da
du musst es auch nutzen.
Okay, alles gut, Punkt für dich. Und du hast eine super Rückrunde gespielt. Aber RWE hat in der Breite den mit Abstand besten Kader der Liga. Also da darf man dann schon auch erwarten, dass sie unter den ersten 4 oder 5 sind. Und du, was du gesagt hast, richtig, das war am Wochenende auch alles gut gemanagt. Überhaupt gar keine Frage. Jetzt wird es mal darauf ankommen, 2 oder 3 Spiele am Stück zu gewinnen, dass du dich oben absetzt. Aber nochmal, in einer Liga, die dermaßen ausgeglichen ist, können wir schon noch über Qualität reden. Und obwohl wir 60 gelobt haben, obwohl wir Rostock vor der Saison und auch Saarbrücken gelobt haben, in der Breite, dass du 16 Spieler aufbieten kannst und du sagst, egal wer da spielt, das ist sicherlich eine der 2 besten Mannschaften in der Liga, das gehört üben auch dazu. Ohne da Frage. Ist eine gute Einkaufspolitik auch gemacht worden.
Ohne Frage. Und der Vorteil bei RWE ist, die sind ja nicht am Maximum. Also man muss ja wirklich Angst haben, wenn die jetzt alle noch am Maximum spielen.
Und wenn sie im Winter noch 1, 2 dazu holen, was ja eine Option sein könnte.
Neuner ist da immer gefragt, der Tore schießt. Ne? Nur, weil du gerade gesagt hast, ich muss jetzt auch mal Koshinat loben. Es hat ihn ja keiner nicht gelobt. Also ich habe ja gesagt, wenn er sowas macht, dann muss das funktionieren. Und es hat ja funktioniert, deswegen Gratulation. Das Ding ist nur, in anderen Stationen, sage ich mal, wenn du nicht von ihm, sondern allgemein gemeint, wenn du dann sowas machst, nimmst den Kapitän und sowas, wenn das dann nicht funktioniert, hast du als Trainer ein Problem. Und in dem Fall kann man ihm nur beglückwünschen, dass er die Eier hat, den Mut hat, das auch so zu machen, das so zu kommunizieren und dass dann diese Spieler, die da immer mal wieder dann rausrotieren, dann eben halt auch mit Leistung antworten. Da merkt man, das stimmt zwischen denen.
Und ich glaube, der Unterschied ist gar nicht, dass es eine Entscheidung von ihm ist, sondern eine Entscheidung von ihm gemeinsam mit Arslan. Also er ist nicht der ganz oben steht und das entscheidet, sondern er macht das gemeinsam mit den Führungsspielern. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
Nächste Aufgabe für RWE am Freitag im Tipico-Topspiel an der Hafenstraße gegen die U23 des VfB Stuttgart live, exklusiv und in Farbe natürlich bei Magenta Sport. Und dann bleiben wir nochmal oben an der Tabellenspitze. Energie Cottbus siegt auch nach 2-maligem Rückstand, also genauso wie RWE. Ja,
Mentalitätsliga.
Ja. Ciacci und Engelhardt mal wieder herausragend.
Ciacci.
Ciacci, Entschuldigung. Und unsere Kollegin Miriam Sinno, die war bei dem Spiel dabei und hat uns danach mit einer Sprachnachricht versorgt.
Energie Cottbus gewinnt mit 3-2 gegen Viktoria Köln. Aber so ein Spiel haben wir alle in dieser Saison noch nicht sehen dürfen. 5 Tore, 3 Elfmeter. 2 davon nur verwandelt. Toljai Ciacci kriegt 2 Chancen. Tiger Lobinger eiskalt vom Punkt. Und dann braucht es einen Erik Engelhardt mit einem Traum vom Tor. Und Anderson Lokoki, der Verteidiger, der sich in der 84. Minute ein Herz fasst und einfach eiskalt abschießt. Ins Herz von Pele Wollitz, der zwischenzeitlich auf dem Boden lag. Einfach auf den Knien, weil er viele Entscheidungen des Schiedsrichters nicht nachvollziehen konnte. Ja, Energie Cottbus verliert zwar die Tabellenführung, weil Duisburg ja parallel dazu gewonnen hat und einfach das Torverhältnis jetzt besser ist beim MSV. Aber ich glaube, nach dieser Leistung kann Cottbus extrem stolz sein. Auf sich selbst, die Fans sind es, die haben hier auch dazu beigetragen, dass Pele Wollitz und Co. durchgezogen haben, sich nach Rückstand zurückgekämpft haben zu diesen 32 Punkten.
Und damit ist Cottbus bereit für das Topspiel am kommenden Wochenende gegen den MSV Duisburg, geil, der auch gewonnen hat, gegen Aachen. Da habt ihr schon erzählt, da wart ihr da. Ist der MSV wieder zurück zu alter Stärke, nachdem sie ja schon so eine kleine Delle hatten?
Kann man so sagen. Also ich war beeindruckt von der Kulisse, 28.000 Bundesliga-Atmosphäre und ich bin ganz ehrlich auch zu Wege gewesen vor der Sendung, ich habe eigentlich an einen Aachener Sieg geglaubt. Ich hätte nicht erwartet, dass der MSV das zieht.
Aber was für eine beeindruckende erste Hälfte. Entschuldigung, ich habe es ja in der Konferenz gesehen und mit Genuss haben wir immer wieder an die Wedau geschaltet. Conor Noss mit einem Traumtor, Can Çoskun, Vertrag verlängert übrigens, Gratulation dazu.
Auf dem Weihnachtsmarkt.
Ja?
Ja, haben wir uns auf dem Weihnachtsmarkt verkündet.
Wahnsinn, was du alles weißt. Da wächst was zusammen und ich sag's dir, dieser Preetz, ne? Dieser Preetz-Coup damals, wie lange ist das her? Ich weiß gar nicht, ist ja vor dem Abstieg gekommen, ein halbes Jahr vorher oder so ein paar Monate das vorher.
Ja, im Winter, genau.
Genau,
2 Jahre jetzt.
Das war der Schlüssel, also einer der Schlüssel zu dem Erfolg, den sie jetzt haben. Super Mannschaft zusammengestellt, die haben nicht diese Breite, diese Qualität in der Breite wie Rot-Weiß Essen, aber trotzdem ja auch schon mit Einwechslungen Spiele entschieden. Conor Noss hat jetzt, glaube ich, 6 Tore auf dem Weg zur irischen Nationalmannschaft und ja, was soll man da sagen? Die hatten ihre Delle schon.
Ne? Und was man sagen darf, auch wenn sie beeindruckend griffig waren im ersten Durchgang, sie hatten ja, glaube ich, 3 Chancen, 3 Tore. Also das hast du ja auch selten in so einer Situation, weil du dich dann oft schwer tust. Also das Tor von Noss ist natürlich von der Schusstechnik ein glatter 1. Das Ding von Coskun ist ein Wahnsinnstor. Meuer geht auf als Sturmspitze. Da haben wir gedacht, ich habe Jannik Bakic kennt ja jeden Spieler, selbst bis runter zur Verbandsliga Niederrhein. Sage ich, wer spielt denn heute im Sturm? Da hat er mir 5 Namen genannt. Da sage ich, ne, Meuer spielt. Das war natürlich Wahnsinn, ist auch aufgegangen.
Gladbach 2 hat der Stürmer gespielt.
Der hängt, glaube ich, neben Olschowski und Noss unten. Ne?
Ja, der hat einiges von Michel Lieder gelernt.
Genau.
Ja.
Aber eins darf man auch nicht vergessen, wenn wir immer über die Kleinigkeiten sprechen, das Spiel kann natürlich eine ganz andere Wendung geben, wenn es diesen glasklaren Elfmeter gibt. Ja. Ich meine, Aachen war nicht gut im Spiel, aber wenn du dann ein 1-1 machst, das macht ja auch was mit dem MSV Duisburg. Und das nicht zu sehen, war schon dann auch bitter aus Aachener Sicht. Ich meine, ich habe es gesagt, Aachen hat auch schon einen gegen Saarbrücken bekommen. Ich bin übrigens kein Verfechter der Theorie, es gleicht sich alles aus, stimmt überhaupt nicht. Es gibt auch Läufe im Positiven wie im Negativen, aber das war natürlich auch mitspielentscheidend, die Szene.
Ja, das war kacke.
Ja.
Aber geiles Spiel, Gratulation, MSV, das wird natürlich ein Ding, bitter, aber gesperrt.
Das ist bitter.
Das ist wirklich bitter, weil zum ersten Mal muss der MSV dann seine Defensivkette ändern am 16.
Ja, und vor allem der Mentalitätsleader.
Eben, Tarzan. Ne? Wer schwingt die Liane an diesem
ausgerechnet
gegen Cottbus sein? Aber das ist natürlich auch ein bisschen unglücklich, aber er ist natürlich auch ein sehr erfahrener Spieler, ja mein Lieblingsspieler, aber da kann er auch ein bisschen anders hingehen. Und dass dann Schröers noch angepöbelt wird von der Haupttribüne, der wird wirklich getroffen da, das ist natürlich auch...
Nee, wir müssen noch nicht, aber vielleicht in der nächsten Woche reden wir dann noch ein bisschen intensiver über Aachen und die Verbindung zu Selim Begovic, weil ich hatte das Gefühl, fußballerisch unter dem Interimscoach war das ein bisschen besser. Also ergebnistechnisch ja, aber fußballerisch irgendwie ist da noch nicht, der Funken ist noch nicht übergesprungen.
Das kann sein, aber man kann ja Interimstrainer, wie wir gesehen haben, auch verbrennen. Ne? Also das war jetzt 2 Spiele gut, ob das jetzt über 4, 5 eine ganze Saison gehalten hätte. Selim Begovic ist ja eine Assusi-Verstärkung, der ja beeindruckt war, wie er beim Jahn gearbeitet hat. Ich habe jetzt auch noch keine abschließende Meinung, aber sie haben auf jeden Fall, Baxter Bahn und er selber, schonungslos gesagt, dass man so in der ersten Hälfte in einem Westschlager, woher kommt der Begriff Schlager, können wir auch nochmal mit Jannik Bakic aussprechen, so darf man nicht auftreten.
Es sind nur noch 2 Punkte bis zum Abstiegsplatz. Deswegen sage ich, vertagen wir Aachen auf eine der nächsten Folgen. Wer weiß, wie sich das noch entwickelt.
Und wir bleiben an der Tabellenspitze. Wie gesagt, Samstag dann das tolle Duell Cottbus gegen Duisburg, das Spitzenspiel. Und mittendrin ist ja nach wie vor auch der Sportclub Verl, der deutlich gegen Osnabrück gewonnen hat mit 4-1. Also gegen die beste Abwehr der Liga machen die 4 Dinger. Ich habe ja schon Lobeshymnen gesungen auf den Sportclub Verl und wir haben in der vergangenen Woche euch ja mal gefragt, was glaubt ihr denn, warum kann der Sportclub Verl tatsächlich in die zweite Liga aufsteigen? Und da haben uns wäschekörbeweise Sprachnachrichten erreicht und stellvertretend für alle hören wir den Björn, der auch mal einschätzt.
Also wenn es noch Postkarten zum SC Verl gibt, bitte an Jannik Bakic schicken.
Genau. Ne? Also Verl
und Adresse in den Shownotes.
Und die zweite Liga, deswegen könnte das klappen.
Meiner Meinung nach hat der SC Verl spielerisch definitiv das Zeug dazu, in die zweite Liga aufzusteigen. 2 Faktoren wären dabei äußerst wichtig. Ruhe bewahren bis zum Saisonende, vor allem in mentaler Hinsicht, und in der Winterpause keinen schmerzlichen Abgang hinnehmen zu müssen, wie beispielsweise Fabio Gruber vor einem Jahr. Was ich mich jedoch frage, ist, ob beim SC Verl langfristig ein Aufstieg auf der Agenda steht oder lediglich die zweite Liga mit Ausweichstadion gerne mal mitgenommen und das Hauptaugenmerk jedoch perspektivisch weiterhin auf die dritte Liga gelegt wird.
Spannende Frage. Ich habe gestern genau zugehört im Vorlauf bei Christina Rann. Die hatte Zlatko Janic und sie hat aus ihm wirklich rausgekitzelt, dass der SC Verl der nächste Step wäre, die zweite Liga. Und den gehen sie auch an.
Aber sie dürften nicht an der Poststraße spielen.
Nein.
Schade.
Hat sie ihn gefragt, wie groß er ist?
Aber er sah wirklich 1,90 aus.
Ja, nun, Christina Rann ist natürlich jetzt aber auch jetzt nicht die allergrößte.
Ich würde den SC Verl mit dem SC Paderborn vergleichen. Eben im Verhältnis 2. zu 3. Liga. Ich glaube, die steigen auch irgendwann mal auf. Werden dann vielleicht sich 1-2 Jahre da halten und steigen dann wieder ab, wie Paderborn in der Bundesliga. Und trotzdem kann man das in die Infrastruktur reinstecken. Ich glaube, dass du irgendwann dann auch an deine Grenze kannst. Aber gerade in der heutigen Zeit, wo so viel aufgeladen ist, Presse, Fans, die sich alle Social Media äußern können, ist es einfach so, dass du diese Ruhe, die du in Verl hast, wenn du da mal 5 Spiele verlierst, da stehen keine Ultras am Trainingsgelände und sagen, ey, wenn ihr absteigt, da habt ihr 2 Stunden Zeit, die Stadt zu verlassen. Das gibt es da nicht. Und das ist ein Vorteil, wenn du auch immer wieder gute Trainer hast, immer wieder gute sportliche Leistungen und die Lieblingsspieler von Jannik Barkic, Geiret, Bessio und Tass.
Also, du kannst, also wichtig jetzt, um auf die Aktualität zu kommen, du kannst davon ausgehen, dass der Trainer angegriffen wird, dass die Topspieler angegriffen werden auf dem Transfermarkt und da musst du dieses Jahr wirklich die Ruhe bewahren und vorbereitet sein einfach.
Das, genau, du musst jetzt einmal sagen, kein Geld, sondern wir wollen wirklich aufsteigen. Genau. Denn das würde ja auch nochmal ein paar Millionen geben. Aber eine Sache ist klar, Tobias Strobel wird auf jeden Fall in einer der ersten beiden Ligen vorkommen. Das ist jetzt schon klar wie Kloßbrühe.
Du meinst in der kommenden Saison schon?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich will ja nur sagen, er zeigt, dass er attraktiven Fußball spielt, dass er immer eine Lösung findet, dass er aus so einem Kader das Maximum rausholt und dass er einfach genau das macht, was viele vor ihm gemacht haben, nämlich diese Quelle in Verl anzapfen als Trainer und dann Karriere machen.
Und da ist aber dann der nächste Schritt auch wichtig, das siehst du bei Markus Fiedler, der ja auch einen sehr guten Job in Stuttgart letztes Jahr gemacht hat, auch in einem ganz ruhigen Umfeld. Und dann gehst du nach Magdeburg, wo wahnsinnig viele Emotionen sind, hast einen riesen Umbruch, hast ein bisschen Pech. Für den ist jetzt die nächste Station schon die wichtigste, ob er überhaupt über der dritten Liga trainieren kann. Und das würde bei Strobel dann wahrscheinlich auch sein.
Jetzt sind wir schon sehr, sehr weit hier.
Oder
ja,
nicht?
Ja, ja, nee, das ist genau richtig.
Und übrigens,
genau
richtig. Für mich bei allem mit Tass und den Werten und so weiter, Otto natürlich auch war, Kiewski als Verteidiger, so einer, der ja jetzt nicht immer auffällig ist, aber immer super spielt. Aber Geiret ist einer der X-Faktoren der Liga, das muss man schon sagen.
Das ist es halt. Und wichtig ist, also was mir aufgefallen ist jetzt, die haben auch schon so eine Art Lernprozess durchgemacht, weil dass die gut Fußball spielen können und auch viele Tore schießen können, das ist klar. Wir waren gegen Duisburg da lagen die 2-0 vorne, die verlieren das Spiel. Ich weiß nicht, irgendein anderes Spiel, das haben sie auch noch hinten raus hergegeben, gegen Aachen, glaube ich, auch zu Hause.
Und gegen Aue haben sie auch nur 1-1 gespielt, obwohl sie das 5-1 hätten gewinnen müssen.
Genau, und jetzt war gestern auch so ein Knackpunkt. Osnabrück macht das 1-2 und ich war mir eigentlich fast sicher, okay, mit der Emotionalität, wenn das Spiel länger dauert, dann kann Osnabrück das noch ziehen, aber diesmal nicht.
Und dann hast du dir zu Hause erstmal eine gute Flasche Wasser aufgemacht.
Genau. Ja. Gutes Verler Heimatwasser von Manni Schmand, dem Betreuer. Übrigens immer noch ein geiler Typ.
Übrigens mit Aufstieg, ne, hatten wir ja auch, um das von Duisburg noch zu machen. Joachim Hoppe hat ja einfach gesagt, ist ihm jetzt scheißegal, was alle sagen, er will aufsteigen dieses Jahr. Ne?
Stimmt, das war übrigens auch ein beeindruckender O-Ton, den du eingeholt hast.
Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ich finde es mutig, dass er das am Verein vorbei macht, weil die wollen ja in Duisburg alle, ne?
Aber wenn es einer sagen kann, dann ist es so einer, der so zwischen den Stühlen sitzt, quasi, der so ein bisschen Fan ist, so ein bisschen Verein und der natürlich sowieso mit seinen Emotionen diesen Verein auch ein bisschen anführt. Wir nehmen euch mal mit hinter die Kulissen. Thomas Wagner nimmt jetzt Medizin.
Das ist noch nicht mal Medizin, das ist
die Stimme.
Gelory Voice.
Ah, der Klassiker.
Ja, genau, das macht so ein bisschen,
wie beim Marathon.
Macht die Stimme so ein bisschen feucht.
Das heißt, macht sie noch schöner, deine Stimme.
Während des Podcasts nimmst du jetzt eine Lutschtablette ein.
Ganz genau.
Wahnsinn.
Wir gucken auf einen weiteren Anwärter, der möglicherweise in der kommenden Saison auch in der zweiten Liga spielt. Sie hätten nichts dagegen bei Hansa Rostock. Die Kogge marschiert weiter, gewinnt 3-0 in Regensburg. Der Kollege Jan Lüdecke hat es gesehen.
Hello in die Runde aus dem Jahnstadion in Regensburg. Ihr hört es, es ist im Hintergrund nichts mehr los. Ich hatte noch überlegt, ob ich die Sprachnachricht schon während der Nachspielzeit schicke, aber ich wollte dann erstmal die Interviews abwarten, weil wirklich viel los war hier in Regensburg bei diesem Topspiel der zwei besten Mannschaften der letzten 5 Spieltage. Hansa Rostock ist wahnsinnig gut drauf. Die spielen im Stile einer Spitzenmannschaft. Die machen irgendwo dreckige Tore, Tore des Willens, waren auch hier die klar bessere Mannschaft. Natürlich hat die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung in die Karten gespielt. Jannik Sager ist auch tatsächlich gerade noch mal zum Interview rausgekommen. Der Schiedsrichter hat uns die rote Karte gegen Nick Seidel erklärt. Wir fanden, die war sehr überzogen. Er hat gesagt, das dynamische Einsteigen und das Attribut gesundheitsgefährdend haben ihn zu dieser roten Karte verleitet. Man muss aber sagen, dass auch bis dahin bei 11-11 Rostock klar die bessere Mannschaft war. Regensburg hat dann noch sein Bestes getan in Unterzahl, hat es versucht. Da war dann nicht mehr viel möglich. Rostock hat es wirklich souverän, geduldig zu Ende gespielt. Diese Mannschaft, die jetzt 5 Siege und 2 Unentschieden aus den letzten 7 Spielen geholt hat, die steht zu Recht jetzt da oben. Und mit Hansa Rostock ist in dieser Saison auf jeden Fall zu rechnen im Aufstiegskampf. Liebe Grüße.
Ja, einer der Top-Favoriten. Also das hat sich gefunden, das Duo vorne, Vogelsammer und Naderi. Vogelsammer mit all seiner Erfahrung, wo dann auch Naderi dran wachsen kann und wird. Ich sage ja, das wird der nächste Top-Transfer der dritten Liga. Vogelsammer auch, glaube ich, ein super Spiel gemacht, 1-0 den Führungstreffer erzielt.
Harenbrock,
super Fußballer. Pfanne natürlich.
Dietze.
Sie haben Zeit gebraucht. Gott sei Dank, muss man wirklich sagen, hat der Trainer die Zeit bekommen. Wir waren ja, haben wir glaube ich letzte Woche schon besprochen, bei dem Spiel dabei, wo es wirklich spitz auf Knopf, wie man so schön sagt, gestanden hat. Und ja, und jetzt rollt diese Welle. Und wenn Rostock mal rollt, mit all der Wucht, dann fast unaufhaltbar. Und die nächsten Gegner sind Aachen, Stuttgart 2, 1. FC Saarbrücken. Das sind aus Sicht von Rostock durchaus mögliche 9 Punkte, so ehrlich muss man sein.
Auf jeden Fall. Also ich würde auch sogar sagen, vor Rostock zittert die ganze Liga, weil wie du sagst, Rostock ist nicht nur so ein kleines Bötchen, das ist ein Tanker.
Das ist eine Kogge.
Und wenn der mal losfährt, dann fährt der auch erstmal. Also das ist, den kriegst du kaum aufgehalten.
Kriegen keine Gegentore mehr jetzt auf einmal.
Genau, also jetzt läuft ja wirklich alles. Die kriegen, haben jetzt 3-mal in Folge zu 0 gespielt, die ganzen Stürmer waren verletzt, jetzt sind sie alle da und auch alle treffen, ne? Also Kind Zombie, Holten, Vogelsammer, Naderi hast du angesprochen. Es sind immer die Stürmer, die treffen. Aber eins können sie nicht: Elfmeterschießen.
Fatkic.
3 von 6 haben sie verschossen. Also das ist sicher so ein Punkt. Das fällt mir immer nicht so auf im Laufe einer Saison, aber das wurmt, glaube ich, ein Trainer so in der Kabine. Weil du auch jedes Mal darauf angesprochen wirst, okay, der hat letztes Mal verschossen, wer schießt denn als nächstes?
Ja,
der verschießt richtig. Wieder, wer schießt als nächstes? Ein Riesen, ist nur ein Medienthema, ne?
Ja, nicht nur. Weil ich meine, du hast eine Schussquote, glaube ich, bei einem Elfmeter, die liegt ungefähr bei 77%. Wenn du nur 50 machst, dann gibst du was weg.
Weißt du, was mir auffällt? Warum wird das nicht mehr gemacht? Warum schießt eigentlich ein Torhüter nicht mehr Elfmeter? Das war doch damals Hans-Jürg Butt.
Klar, ne? Natürlich.
Hat der nicht irgendwie 30 Bundesliga-Tore, Hans-Jürg Butt?
Doch, der hat auf jeden Fall eine super Bilanz, aber so viele andere außer ihm gab es auch nicht.
Aber warum sagt man nicht mal dem Opoff, komm Junge, jetzt mach
das. Ja, das ist ja nicht ohne Risiko, wenn du verschießt und der Ball bleibt im Spiel, dann stehst du hinten halt blank. Deswegen musst du schon sehr sicher sein.
In Zukunft könnte man das machen, der Nachschuss ist ja demnächst nicht mehr.
Oder man muss auch sagen, mir fehlt so ein bisschen... dass du so weißt, okay, das ist ein Spezialist, also was Kane bei den Bayern ist, wenn der anläuft, da kannst du dich schon abdrehen eigentlich, wenn der nicht gerade Striezel heißt. Es wird oft so, ja, es soll der schießen, der gerade sich am besten fühlt oder der gerade kein Tor geschossen hat, der soll sich Selbstvertrauen holen. Nee, es schießt erstmal den Elfmeter rein und dafür gab es früher immer Spezialisten.
Ciyarchi?
Schau dir den Elfmeter, ja, Ciyarchi ist das
verschossen
eine.
Und dann aber gemacht.
Genau, ne? muss man auch Arslan loben, ne? Der von der Bank kommt und sich trotzdem den Elfmeter nimmt und sagt, ich gehe hier als Führungsspieler voran, hat er ja auch bei dir im Interview gesagt. Und schau dir den Elfmeter von Lobinger an. Der läuft an und schaut nur auf den Torwart. Also der schaut gar nicht mehr auf den Ball. Finde ich extrem schwierig.
Ja, genau, weil letzte Woche hast du es in der 2. Liga gesehen, bei Onyeka gegen Dresden. Der guckt nämlich auch nur auf den Torwart. Und du merkst, der schiebt den Ball vorbei, weil ich glaube, der hat den gar nicht mehr ganz genau so gewusst, wo der jetzt liegt. Das ist ein Risiko.
Und eine Sache, damit das nicht untergeht, ist mir auch egal, was ich möchte jetzt, dass Upp auf den nächsten schießt. Das ist für mich, das ist die Schlagzeile.
Also ist das die zweite Sache?
Ja.
Jannik Bakic kommentiert, wenn Fortuna Köln aufsteigt. Genau. Tabellenführer übrigens.
Ja. Tabellenführer, ja.
Das gibt ein Derby. Fortuna gegen Viktoria mit Jannik Bakic am Telefon.
Und zwar als Auftaktspiel der dritten Liga.
Genau.
Und Upphoff schießt den nächsten Elfmeter und wird ihn verwandeln und dann wird er so jubeln. Auf der einen macht er 4, auf der anderen macht er 3 in unsere Richtung. 4-3. Ja. Das wird passieren. Ich habe jetzt schon Gänsehaut.
Und irgendwann machen wir auch noch irgendjemanden zum Nationalspieler hier aus der dritten Liga, glaube ich.
Aber ja, Conor Noss.
Ach ja, zum Beispiel. Conor
Noss, sind wir dran. Dietmar Jasch hat gesagt, er schließt es nicht aus, dass er zu WM fährt.
Schließen wir das nicht aus.
Wir müssen erstmal über die Quali
qualifizieren, ne? Aber es gibt ja noch ein anderes Turnier dann 2 Jahre später.
Eben. Wir gucken jetzt mal in die untere Tabellenhälfte in der dritten Liga. Fassen mal ein bisschen zusammen, was sich da getan hat. Es gab ein paar Befreiungsschläge. Wiesbaden gewinnt 3-1 gegen Aue am Freitag im ersten Heimspiel von Daniel Scherning. Auch nach Rückstand.
Nach Rückstand die Mentalitätsliga.
Genauso wie der FC Ingolstadt gegen Hoffenheim.
Nach Rückstand. Mentalitätsliga.
Der erste Sieg nach 4 Pflichtspielniederlagen. Und als Belohnung wurde Sabrina Wittmann ins ZDF Sportstudio eingeladen. Also stand natürlich schon vorher fest. Aber das könnt ihr euch gerne mal angucken. Das war ein sehr sympathischer Auftritt, fand ich.
Fand ich auch.
Fand ich gut, dass sie da auch mal die Bühne bekommt.
Wie häufig hat sie an der Torwand getroffen?
Ich habe es leider nicht gesehen.
Tipp 2.
3.
1.
1.
Aber der erste saß. War gut.
Ja, dann geht so eine Anspannung weg, weißt du? Und dann.
Ja, man darf da nicht mit Null rausgehen, glaube ich. Das ist schon.
Aber man kann sich das mal bei den Kollegen von Twitch bei Ed Broski angucken. Da wird nur viermal geschossen. Felix Magath 0, Thomas Wagner 2. Wollte ich jetzt einfach nur mal ganz kurz.
Oh, du hast gegen Felix Magath gewonnen.
Das war mir fast schon peinlich nachher, mein großes Idol.
Hat der eigentlich mal ein Tor für den HSV in einem Europapokal?
Was für ein geiles Tor. 83, YouTube, 9.
Athen,
Minute.
Oder?
Zoff, Athen, Happel. Ernst Happel, 100 Jahre alt wäre er geworden am Freitag. Der Krankler aus Hütteldorf.
Also wir hatten ja zweimal Befragungsschläge in der dritten
Liga.
Warum
guckst du so an mir vorbei?
Ich habe nur an dir vorbei auf die Uhr geguckt.
News. Rapid Wien entlässt Stöger. Wird Thomas Kraus zurückkehren? Das ist die große Frage. Mehr dazu nächste Woche.
Vielleicht ist ja aber auch in der dritten Liga bald nochmal irgendwo wieder Bedarf, denn es gibt ein paar Vereine, da kriselt's. Allen voran natürlich nach wie vor Ulm, trotz Pavel Dotschev jetzt wieder eine Niederlage zu Hause gegen die Münchner Löwen, nach 22 Sekunden schon das Gegentor. Siebte Niederlage in Folge für die Ulmer. Das ist jetzt schon wirklich dramatisch, muss man fast schon sagen.
Ja, und jetzt geht's zur Fick nach Köln, Sportpark Höhenberg. Ex-Verein von Pavel Dotschev, wobei das wird auf viele Exen treffen. Ich habe extra nicht Wegi angeguckt.
Ich musste es.
Ja, nee, das sollte gar nicht das sein. Aber wenn du das verlierst, also boah.
Und vor allen Dingen hat Yannick auf dem Ü-Wagen mir ins Ohr gesagt, ich habe die Konferenz gesehen, nach 22 Sekunden, das kann doch nicht deren Ernst sein. Und da hat er natürlich auch recht. Also nach 22 Sekunden hast du dich erstmal formiert, dass der da so frei steht, der Haugen war es, glaube ich. Toller Pass von Vollamt, aber es geht eigentlich nicht.
Ein Pass nicht aus der Liga.
Und da musste ja dann auch sagen, weil wir ja darüber gesprochen hatten, mit all seiner Ruhe und all seiner Erfahrung, Pavel Dotschev, aber wenn du die ersten zwei Spiele schon verloren hast, wenn du jetzt bei Viktoria auch nicht gewinnst, dann kannst du auf jeden Fall nicht mehr damit kommen, frischer Wind. Der Effekt des Trainerwechsels ist da, ne? Und das könnte dann auch ein Problem werden.
Dann ist es vielleicht wirklich die schwerste Aufgabe seiner Karriere.
Ja, wir hatten es ja auch skizziert. Du musst dich jetzt in den Winter retten und zwar mit Punkten, um dann nochmal auf den Transfermarkt zuzuschlagen. Wie einst mal, falls ihr euch erinnert, Borussia Mönchengladbach, als dann Favre, Hanke, Stranzel und so. Du brauchst dann wirklich solche geilen Transfers, die dich am Ende retten. Aber das gehört auch zur Wahrheit. Wenn die da nicht schlafen nach 22 Sekunden, geht das Spiel 0-0 aus. Pavel Dotschev hat ja auch danach gesagt, der Plan ist eigentlich aufgegangen, nur der Scheiß darf natürlich nicht passieren. Das Problem ist, in Ulm passiert zu viel Scheiß und das muss jetzt abgestellt werden.
Was sagt ihr zur Verpflichtung von Mirnes Pepic? Also der Dotschev-Spieler, den hat er auch dann nach Ulm geholt, stand direkt in der Startelf. Das kann man ja unterschiedlich betrachten. Das ist natürlich einerseits irgendwie jemand, den man natürlich gebrauchen kann. Pavel hat ja auch gesagt, das ist einer, der läuft immer noch, wie viel, 13, 14 Kilometer. Andererseits gibt das dem Rest der Mannschaft natürlich das Signal, also ihr kriegt das nicht hin. Wir brauchen jetzt so jemanden wie Mirnes Pepic, der aus der Vereinslosigkeit, glaube ich, gekommen ist. Und das ist halt ein Risiko.
Und übrigens, dieser Transfer sagt auch viel aus über den Zustand der Ulmer Mannschaft. Der kommt aus der Vereinslosigkeit, steht in der Startelf, das habe ich kritisch gesehen, ist aber der beste Spieler auf dem Platz, kriegt die Kickernote 2,5. Der Rest guckt dumm aus der Wäsche. Also da muss ich ehrlich sagen, und wir sind ja große Spatzenfreunde, da ist für mich eigentlich Schluss. Also da habe ich gar keine Hoffnung mehr, wenn das die Gemengelage ist in Ulm, da habe ich keine Hoffnung
mehr. Ja, aber da siehst du ja mal, wie belastend dann die Situation ist. Ist ja nicht so, dass die jetzt alle keinen Fußball mehr spielen können in Ulm und alle irgendwie nicht fit sind. Nur weil das jetzt vergleichst mit Pepic, aber es ist, glaube ich, schon die Situation an sich. Der ist halt unbelastet, auch vom Kopf her. Das hat ja auch Pavel Dotschev gesagt. Ich glaube, also kann man so oder so sehen, Pepic war eigentlich fast klar, dass der kommt. Ich glaube, Dotschev kriegt das auch moderiert in der Kabine. Die haben dann ganz andere Probleme.
Ja, stellt dieser man Spieler, ihn gleich in die Startelf.
Dieser Spieler hilft Dotschev bei dem, was er vorhat in Ulm.
Die Frage ist nur, ob du nicht irgendwann zu sehr auch einfach vertraust, okay, wir als Ulm sind in einer schwierigen Situation und jetzt holen wir all das, was noch im Werkzeugkasten drin ist. Den erfahrensten Trainer der Liga, der das schon oft geschafft hat, der selber holt aus dem Handwerkskasten zuerst mal den Imbusschlüssel Pepic raus. Das kann aber auch mal schief gehen. Also ich finde diese... Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich finde das schon eine ganz heikle Situation. Ja.
Es ist, Hans Meyer damals hat immer Galajek geholt, ne? Nürnberg, Mönchengladbach, weil er diesen zentralen Spieler benötigt, der den anderen erklärt, was der Trainer will. Das kann der Pepic auch sein. Ich will ja nur sagen, der hat vor zwei Tagen noch die Bälle gegen die Wand geschossen, dann kommt er in die Startelf und ist der Beste. Das muss in Ulm den Leuten Angst machen, weil man dann weiß, eigentlich gute Nacht Deutschland.
Rudi Bommer hat immer Mokhtari geholt, ne?
Zum Beispiel. Ja.
Also Ulm nach wie vor maximal abstiegsgefährdet und weiterhin unten drin auch Aachen, haben wir eben schon drüber gesprochen, und auch Erzgebirge Aue kommt nicht so richtig von der Stelle. Nur ein Sieg in den letzten 7 Spielen. Einziger Freudenpunkt, und da ist auch Yannick wahrscheinlich irgendwie an die Decke gesprungen. Güschmis erstes Drittligator seit mehr als 2 Jahren.
Ja, war schön.
Hat aber auch nicht geholfen.
Er muss ein zweites machen, sind wir ganz ehrlich. Das ist ja das Problem.
Man muss ein zweites machen. Wir haben ja eine Magenta-Gruppe und dann auf einmal sehe ich die Nachricht Güschmi mit 14 Ausrufezeichen.
Und 16 Herzen.
Genau. Er hat getroffen. Das Problem ist einfach, ich glaube, dass das, was ja auch hier skizziert wurde damals von Heidrich, das ist einfach vorbei. Also das, was da geplant war mit diesem Trainerwechsel und sowas, das hat nicht funktioniert. Es geht jetzt darum, die Klasse zu halten in Aue, und das wird schwer genug. Ich glaube, das war nicht das Ziel. Also da muss man, glaube ich, die Sachen klar und deutlich überdenken.
Und die Frage ist natürlich, ich würde grundsätzlich schon sagen, dass Jens Hertel Abstiegskampf schon auch vielleicht kann, aber du kannst ja jetzt auch nicht sagen, wir haben im Winter einen Trainer geholt, der uns eigentlich nach oben langfristig bringen soll. Der rettet sich ja immer, wenn es eng wird, mit einem Sieg oder einem Unentschieden, aber du stehst de facto auf einem Abstiegsplatz. Das darfst du halt auch nicht vergessen, und irgendwie ist die Gemengenlage gefühlt eine ganz andere. Die sind nur 4 Punkte vor Ulm. Ulm haben wir das Gefühl, das ist Katastrophenszenario. Und Aue ist irgendwie noch okay. Nee, die ist eigentlich auch nicht okay, weil die stehen am Abstiegsplatz. Das ist die schwierige Situation.
Also, dass es vorbei ist mit Hertel, da bin ich gar nicht dabei.
Ich habe nicht gesagt, es ist vorbei, sondern das, was man sich damit erhofft hat und gedacht hat, Das ist vorbei.
Ja, okay, das kann
deswegen
ich.
Sollte man, oder deswegen muss man das, glaube ich, alles überdenken.
Das auf jeden Fall. Dieses Spiel am Freitag ist natürlich, also das Ergebnis ist katastrophal für Aue. Du liegst vorne, hast die Chance und ziehst das Spiel nicht. Das ist, glaube ich, das große Problem. Die ziehen die Spiele nicht. Die spielen viel zu häufig unentschieden, schießen viel zu wenig Tore. Bär hat wieder gefehlt. Also du merkst, eigentlich könnten sie mehr, wenn mal alle da sind. Aber es reicht aktuell nicht.
Deswegen 4 im Kicker, trotz Tor.
Ja. Aber deswegen... Wir haben Heidrich ja gelobt, dass er an Hertel festgehalten hat. Er hat es ja dann auch bestätigt, hat eine Serie gestartet. Aber die war dann auch eher so, wir gewinnen 2 Spiele und dann ebbte das immer so weiter ab. Und jetzt bist du in diesem Fahrwasser, wo du nicht diese klaren Niederlagen bekommst, wo die Mannschaft vielleicht auch signalisiert, so ey, wir kriegen es wirklich nicht mehr hin damit. Deswegen, also ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben bei Aue. Ich vertraue der ganzen Nummer da. Weiterhin.
Nächster Gegner ist Ingolstadt.
Ja, auch so, das ist so ein, müssen die gewinnen jetzt. Aber wahrscheinlich spielen sie unentschieden.
Aber Bakic hat Vertrauen ausgesprochen in Richtung Aue, würde ich sagen. Mehr kann man nicht erreichen.
Ja. Ja. Übrigens ein Top-Adventskalender.
Wir kommen jetzt erstmal...
bitte an Yannick Bakic schicken. Adresse in den Shownotes.
Ich war sehr neidisch, als er in der Konferenz da präsentiert wurde von dir.
Und wir kommen jetzt erstmal zu unserem nächsten Gegner.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche ist eine Frage rund um die dritte Liga, rund um den Fußball, kommt von euch aus der Community. Ihr könnt uns gerne eine Frage inklusive Antwort per Sprachnachricht schicken an unser 4:3 Handy. Die Nummer, die steht wo?
In den Shownotes.
Sollte das ein Trommelwirbel sein?
Ungefähr.
Ich habe ihn erkannt.
Wir sind Anfang Dezember und haben erst eine Saisonniederlage einstecken müssen.
Und Smöll das Ding, ne? In diesem Monat sind wir noch ungeschlagen.
Ja. Genau.
Mal gucken, wie es heute ausgeht bei dieser Herausforderung.
Moin Moin, hier ist der Mirko aus Frechen bei Köln, also ganz unweit eurer Studios. Und ich möchte mich zunächst erstmal bedanken bei euch für euren ganz hervorragenden Podcast, der jedes Mal ein wunderbarer Wochenstart ist, auch wenn mein Verein gerade mal leider wieder verloren hat. Meine Frage zielt in die aktuelle Saison. Wir sind jetzt hier gerade nach dem 15. Spieltag und wir erleben es ja, dass wir relativ viele ältere Spieler in der dritten Liga haben, die jetzt auch noch hier reingewechselt sind. Deswegen dreht sich meine Frage auch ein wenig ums Alter. Wer ist denn nach dem 15. Spieltag dieser Saison der bislang älteste Torschütze dieser Liga? Und noch eine kleine Zusatzfrage für euch. Wer ist insgesamt seit der Saison 2008-2009 der älteste Torschütze der dritten Liga? Ich hoffe, die Frage macht euch etwas Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rätseln.
Da gab es mal einen Aalen, glaube ich, so ein ganz alter, war über 40, glaube ich.
Also wer ist
aber es geht ja erstmal um diese Saison. Genau. Ja, ja.
Wer ist der älteste Torschütze diese Saison? Wer ist überhaupt der älteste Spieler?
Er sprach ja davon, es kamen einige dazu. Also da liegt natürlich jetzt Niederlechner irgendwie auch auf der Hand, der auch schon
so alt ist der gar nicht.
Wie alt ist denn Zeitz? Hat er schon getroffen dieses Jahr?
Nee, hat nicht getroffen. Aber Niederlechner ist aber schon...
Der ist 32, 33, aber ist er damit der älteste Torschütze? Glaube ich nicht.
Boah.
Ältest. Oder ist er sogar schon 35?
Ich glaube, der ist ein bisschen älter. Ich glaube, der ist auf jeden Fall älter als Volland.
Was mit
Bär? Volland ist doch schon irgendwie 33, oder nicht?
Ja, kann auch sein.
Bär?
Marcel Bär könnte sein.
Wie alt ist der?
Was Mitte 30.
Was ist mit Vogelsammer?
Vogelsammer. Der ist ja dann Kategorie Klos. Wie alt ist Klos?
Aber der Vogelsammer, der hat doch jetzt...
Schmidt könnte auch sein. Schmidt ist, glaube ich, so 32.
Oder aber er sagt ja nach dem 15. Spieltag, ne? Also da ist jetzt der 16. nicht mal mit eingerechnet. Ja,
Schmidt hat doch schon eins gemacht.
Schmidt
hatte
ja,
vorher
hat
Anfang. Ach, Patrick Schmidt.
Ja, ja.
Ja. Das ist Günther Schmidt.
Nein, der
Güschmi.
Aber der ist ja noch jung.
Aber Güschmi hat ja nicht, hat sein erstes Tor gemacht.
Nach 2,5 Jahren.
Ja.
Wie alt ist Terence Boyd?
Der ist auf jeden Fall 1,90 groß. Nee, so alt ist der noch nicht.
Gute Frage. Also es wird auf jeden Fall irgendwie so vielleicht auch einer vom SC Verl sein oder so. Oder
da sind doch keine Alten.
Ist ja nicht irgendein älteren.
Naja, gut. Also wir haben gerade gesagt, Patrick Schmidt habt ihr gesagt, ist Anfang 30, 32, ne?
Aber das ist ein bisschen zu jung.
Aber Beuth ist doch älter.
Beuth ist älter als
aber
Schmidt.
Aber dann ist Niederlechner, glaube ich, der älteste.
Nee, aber Beuth,
da würde ich fast bei Vogelsammer sein.
Bei Vogelsammer ist er noch keine 34.
Nee? Glaube ich auch nicht. Der
ist also Beuth ist meiner Meinung nach 3 oder 34.
Mhm. Ich würde Niederlechner sagen.
Aber Niederlechner ist auch keine 34.
Doch.
Jasula? Hat der schon getroffen?
Jasula?
Nee, der hat aber noch nicht getroffen. Nee, hat er nicht.
Hat er noch nicht getroffen.
Vielleicht per Kopf irgendwann mal. Nee.
Aber Moment mal gerade. Ist tatsächlich, Niederlechner ist doch keine 34, oder?
Ich habe das vorhin, ich glaube, Volland ist 33 und Niederlechner ist 35. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher.
35 ist Niederlechner?
Niederlechner ist 35.
Boah. Ja gut, da wird es natürlich schwierig, wenn jetzt einer noch, also ja, da muss ja einer reingekommen sein, der so fast schon, der fast so alt ist wie ich.
Ja, normalerweise mit so 30ern.
Wahrscheinlich ist es ein Innenverteidiger, der ein mickriges Kopfballtor gemacht hat.
Kann auch sein.
Mhm. Und wie heißt der Typ aus Aalen, der damals getroffen hat?
Ich meine,
Matthias Morris.
Es gab doch den, der in Gladbach gespielt hat, im Mittelfeld, mit der Plät. Wie hieß der nochmal?
Per Kluge.
Nee, so ein Slowake.
Ivo Ulic.
Nee.
Peter Winhoff.
Peter Winhoff war Derby-Experte. Mit S im defensiven Mittelfeld.
Schulze Winge oder was?
Nee. Ein Gladbacher, der in den etwas dunkleren Jahren der 90er, als man nochmal abgestiegen ist, sie mit diesen weißen Trikots, mit diesen Querstreifen gespielt. Der hat später in Aachen, in Aalen gespielt. Wie hieß denn der? Slatko irgendwas?
Boah.
Naja, wir müssen, glaube ich, zur Auflösung kommen. Also wir sind bei Flo Niederlechner, ne?
Mhm. Ja, aber wer ist denn der All-Time-Älteste?
Ja, das war eine Zusatzfrage, die müssen wir nicht wissen. Wichtig ist das andere. Gut.
Okay.
Komm nicht auf den Namen.
Niederlechner.
Ich meine, der hat in Aalen gespielt. Okay. Über 40, 41, irgendwie sowas.
Kannst du nochmal einen Trommelwirbel machen? Gut. Hier ist die Antwort.
Und hier die Auflösung. Der älteste Torschütze in dieser Saison in den ersten 15 Spieltagen war Christian Böhnlein vom FC Schweinfurt 05 am 8. November gegen Hoffenheim 2 mit 35 Jahren, 5 Monaten und 29 Tagen. Und der bislang älteste Spieler, der jemals in der dritten Liga getroffen hat, war Branko Okić vom VfR Aalen. In der Saison, tatsächlich in der Premierensaison 2008-2013, Dezember, bei der 2:3-Niederlage gegen Unterhaching mit 39 Jahren, 9 Monaten und 27 Tagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Frage und ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Wir hören uns.
Das ist wie so in einer Schule, wenn man eine 4+ bekommt, ne?
Ab sofort nur noch Yannick Okić.
Ja, aber das finde ich echt stark.
Alles mit Itch merke ich
mir. Die Okić.
Ja, Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall nicht nichts gewusst.
Ja, also da können wir jetzt aber auch nichts, also vielleicht können wir uns am grünen Tisch noch zu einer Punkteteilung durchhaken.
Böhnlein, erstes Tor, glaube ich, im Profifußball, mit der Älteste, das weiß ich noch, aber ich weiß natürlich nicht, wie alt er ist. Ja. Das ist schlecht von uns.
Offenbar älter als Niederlechner.
Genau, da würde ich gerne mal wissen, wie viele Tage älter.
Nuancen.
Aber VfR Aalen, das gibt zumindest irgendwie einen Stempel ins Heft, aber ansonsten ist das natürlich klar von uns nicht beantwortet. Der Dezember startet bitterkalt.
Wir wackeln hier schon. Vertragsverlängerung wackelt.
Yannick Okic.
Also, wenn ihr auch so eine tolle Frage habt, vielen Dank dafür.
Super Frage.
Die hat wirklich Spaß gemacht.
Was ist denn sein Lieblingsverein?
Selko Sopic, den habe ich gemeint.
Sopic, den kenne ich.
Das habe ich mich auch gefragt, als er sagte, mein Verein hat mal wieder verloren. Er bezog sich wahrscheinlich auf den 15. Spieltag.
Ja, klar.
Gehen wir nochmal, aber...
Ja, der kommt ja aus Frechen.
Wahrscheinlich ist der Schweinfurt-Fan wahrscheinlich.
Nee, Frechen 05 oder wie heißen die hier?
Ja, aber das ist ja dritte Liga.
Er wird da irgendein Drittliga-Verein
Viktoria
haben.
Köln. Ja, Viktoria Köln hat er letzte Woche.
1-5. Ja, gegen Ferl, stimmt, genau. Okay, wir blicken mal nach vorne. Wir haben schon gesagt, am Freitag gibt es das Tipico-Topspiel an der Hafenstraße. Da können wir nochmal erwähnen, es gibt ja auch eine neue Folge unseres Groundhoppers. Der liebe Kollege Alex Klich.
Jetzt in dieser Sekunde bitte den QR-Code scannen, dann kann man da drauf kommen.
Er war an der Hafenstraße und hat die Faszination von RWE da mal abgegriffen. Und die Folge gibt es auf unseren Portalen
überall zu hören. Das letzte Stück Streuselkuchen ist für Alex Klich.
Ja.
Der kann nämlich einfach immer unverhofft in die Tür reinkommen. Und dann
kommt gleich in die Post. Freitag dann das Duell gegen die U23 vom VfB Stuttgart. Ich werde dort sein mit unserem Experten Fabian Kloß. Und am Samstag dann, ich meine, mehr geht nicht, ne? Cottbus gegen Duisburg. Das Duell um die Tabellenspitze.
Und am Sonntag dann das Derby. Waldhof gegen Saarbrücken. Da bin ich mit Yannick und mit Alex Küpper. Und Veggi ist in Washington.
Ja.
Jetzt musst du aber doch nochmal mit einer Fremdsprache glänzen dann, ne?
Ja, yeah. Hello.
Mr. Wagner. Ja, aber warum bist du in Washington? Erzähl doch mal.
Ja, wir haben am Freitag um 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit, 18 Uhr in Washington, ist die Auslosung der WM-Gruppen. Ich habe die große Ehre, vor Ort zu sein, mit Rudi Völler, mit Julian Nagelsmann verabredet, wahrscheinlich mit Ralf Rangnick. Die Ösis könnten ja auch in unsere Gruppe kommen. Wolf Fuß kommentiert. Ich darf so eine Art moderierenden Field vor Ort machen. Freue ich mich drauf. Donnerstag geht's los.
Und 17.45 Uhr geht die Übertragung los, glaube ich, bei Magenta TV. Genau. Oder kostenlos für alle Veggie vor Ort. Ich bin sehr gespannt. Also wirklich, ich bin heiß auf die Gruppenauslosung.
Ja, stimmt. Also 17.45 deutscher Zeit, 12 Uhr US-Zeit.
Kriegst du es irgendwie verpackt, eine Drittliga-Frage mit einzubauen oder ist das utopisch?
Oder die Kaltgetränke-Frage.
Also dann eher die Drittliga-Frage. Ich denke mal, Ralf Rangnick wird sich in der dritten Liga auch auskennen. Das
Ulm?
Ist klar.
Ja. Macht er sich Sorgen um Ulm?
Macht er sich Sorgen um die Spatzen? Weiß er noch, wie ich damals vom Sprungturm runter bin?
Oder du machst sowas wie Woltemar, das Side, El Mala, die dritte Liga boomt. Wie fern haben die Chancen mitzufahren?
Stell dir mal vor, ich schaffe es, ein Interview zu führen mit Julian Nagelsmann nach der WM-Auslosung und stelle 4 Fragen nur zur dritten Liga.
Das wäre so geil, wirklich.
Das wäre Wahnsinn, ne?
Und natürlich zu Yannick Okic.
Und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, Jetlag, glaube ich, hat man dann gar nicht, ne? Wenn man 2,5 Tagen hin und zurück.
Das hoffe ich nicht für dich. Aber wir wünschen dir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mach uns bitte eine Sprachnachricht. Und irgendein Nationaltrainer von dort soll uns die nächste Frage der Woche stellen. Also das sind die Aufgaben, die wir dir mitgeben. Ja?
Wir dürfen den Waldhof nicht vergessen, haben wir in den letzten Wochen ein bisschen vernachlässigt, aber werden wir in den nächsten Wochen wieder mit einbauen. Ich kann dir mal versprechen, wir haben nächste Woche einen Gast, einen Buwe-Gast. Wer es dann wird, mal schauen.
Wahnsinn. Am Montag.
Und der Pressesprecher, der, darf man das überhaupt sagen, der Buwe, mag den Hai und der stellte
am Pulverturm.
Am Pulverturm.
Ja. Und Insider. Und ich muss sagen, eine Folge ohne Moralinsäure tut uns auch mal gut. Ne?
Dann sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Durchhalten an euch da draußen und an euch drei hier am Tisch. Wünschen euch eine schöne Woche und hören uns dann kommende Woche wieder zu Folge 94 von 4:3.
Ich muss übrigens nicht nach München heute. Tschüss.
Ja, super. Tschüss, schöne Woche.
Yannick Okic.
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?